Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcastes. Das Thema Digitalisierung schreitet ja voran. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon über Digitalisierung reden. Es ist aber auch ein wichtiges Thema. Und da gibt es ja immer ganz wichtige Aspekte, die dann mal mehr und mal weniger eine Rolle spielen. Und eins dieser Themen ist sicher die KI, künstliche Intelligenz. Was steckt dahinter? Was bewirkt sie im Autohaus? Warum sollen wir sie einsetzen? Sollen wir es lieber bleiben lassen und vielleicht warten wir ab, bis die neue Sau durchs Dorf getrieben wird? Ich weiß es nicht. Aber was man sieht, ist, Autohäuser, die mit KI arbeiten, arbeiten auf alle Fälle effizienter. Und man hört eigentlich auch wenig Klagen, dass die Systeme nicht funktionieren oder dass eben der eine oder andere Prozess nicht taugt. Also es scheint schon, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Und das wollen wir mal rauskriegen. Ja, wir wollen heute mal eruieren, wo stehen wir eigentlich, was ist zu tun, wie kommen wir möglichst einfach zum Ziel, eben die Prozesse zu vereinfachen zum Beispiel oder eben die Verkäufer fähiger zu machen, Autos zu verkaufen oder eben auch ganz banal, es den Kunden zu ermöglichen, das Autohaus zu erreichen, weil das ist schon mal oft das Hauptproblem. Ich habe heute zwei Gäste hier. Einmal Dr. Christian Stahlkamp, er ist Geschäftsführer bei MU. Servus Christian.
Hallo Ralf, vielen Dank.
MU ist eine digitale Agentur?
Ja, kann man so sagen.
Die unter anderem in Osnabrück tätig ist, aber sehr viel Erfahrung in Kooperation mit dem Handel hat und auch sehr viele Projekte umgesetzt hat. Ja. Mein zweiter Gesprächspartner ist Dr. Steven Zielke. Der CEO der Mobil App GmbH und bekannt geworden sind wir gemeinsam sozusagen mit einer App, die, ich weiß nicht, vor vielen Jahren auf den Markt gekommen ist. Man hat sich immer weiterentwickelt und jetzt eben ist er sozusagen unser Telefon-Agent-Spezialist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf, Ralf. Immer wieder schön nach München kommen zu dürfen.
Und jetzt schauen wir uns mal das Thema Digitalisierung mit KI im Autohaus an. Zunächst mal die ganz banale Frage. Muss man eigentlich die KI kapieren, um sie überhaupt einsetzen zu können, Steven?
Ja, also kapieren wäre schon ganz gut. Muss es jeder im Autohaus nachher kapieren? Wahrscheinlich nicht, sondern eher anwenden. Meiner Meinung nach muss in jedem Autohaus einer mindestens sein, je nach Größe, dann halt auch mehrere, der das Thema auch wirklich in die Prozesse umsetzt und integriert. Das auf jeden Fall mit dem KI-Verständnis dahinter.
Ja, aber das KI-Verständnis ist so, kann man nicht KI als Blackbox sehen und sagen, was kann sie für mich tun, ich setze ein?
Bedingt, vielleicht könnte man das so sehen, aber ich glaube, man kann das Potenzial besser erkennen, wenn man auch weiß, wie die eigentlichen Prozesse hinter der KI sind. Also das ist meine persönliche Meinung. Einfach zu sagen, das ist eine Blackbox und ich nutze jetzt die Blackbox, da macht man sich zu sehr abhängig von den Dienstleistern.
Wie schaut's aus? Könnt ihr mir erklären, was KI ist, in kurzen Worten?
Jetzt werden wir mal zu. KI in ganz kurz und knapp erklärt ist eigentlich relativ einfach. Es ist ein System, was das Gehirn des Menschen versucht nachzubilden, um auf eingebende Informationen zu antworten. Das kann Sprache sein, das kann Bilder sein, kann Video sein, etc. Aber in den meisten Fällen ist es Spracheingabe, Texteingabe, Textausgabe. Und das möglichst ähnlich wie Gehirn funktioniert, mit dem großen Unterschied, dass es auf eine riesen Basis an Wissen aufsetzt, also trainiert wurde mit unglaublich viel Wissen und damit auch einen ganz klaren Unterschied zum echten Menschen hat. Es hat ein breiteres Wissen als jeder einzelne Mensch von uns und kann dadurch schon sehr, sehr gut, inzwischen sehr, sehr gute Antworten geben.
Und warum spricht man zum Beispiel bei ChatGPT von einem großen Sprachmodell? Was ist damit darunter zu verstehen?
Ja, das ist genau das LLM, das Large Language Modell. Das ist ein Sprachmodell, was die Texteingabe evaluiert und eine bestmögliche Antwort zurückgibt. Das sind Sprachmodelle.
Und ich glaube, das ist auch das Herzstück, ne? Also wir müssen eigentlich sagen, dass ganz häufig wir KI mit eben diesen LLMs, also Large Language Models, gleichsetzen. Das heißt, wir haben hier eben einen Analysemechanismus, so könnte man es fast sogar sagen, der in der Tat dem menschlichen Gehirn nachempfunden ist und auf eine gewisse Weise interagiert. Also man versucht da sozusagen immer das nächste Wort sozusagen vorherzusagen mit einer Wahrscheinlichkeit. Und das nutzen wir eben und das funktioniert heute eben sehr, sehr gut. Und es gibt ganz, ganz viele dieser LLMs. Es gibt große, es gibt kleine. ChatGPT ist vielleicht noch das bekannteste, aber nicht mehr das, was am schnellsten wächst. Ja, also danach im Bekanntheitsgrad haben wir dann eben Gemini von Google beispielsweise als LLM. Und wir können uns diese LLMs eben zunutze machen. Ja, entweder können wir sie so ja für uns nutzen, auch im ganz normalen täglichen Gebrauch, aber wir können sie eben in unsere Anwendung einbetten und damit die Anwendungen eben intelligenter machen. Also unsere Lösungen, unsere Tools etc. können wir mit diesen, mit dieser KI, mit diesen LLMs eben pimpen und besser machen und können ganz neue Dialoge aufsetzen und haben ganz neue Möglichkeiten. Und vielleicht, also das wirklich Neue ist eben, Steven, ich hoffe, du stimmst mir dazu, dass eben, du hast es eben schon gesagt, dass dieses LLM auf das gesamte weltweite Wissen, was es eben im WWW gibt, zurückgreifen kann. Und ich kann das kombinieren, also dieses weltweite Wissen, kann ich kombinieren mit sozusagen meinem spezifischen Wissen. Und ich kann auf der einen Seite sagen, hey, liebes Sprachmodell oder liebes LLM, geh ins Web und bitte priorisiere aber das, was ich dir hier sage, in meiner eigenen Wissensdatenbank oder in meinem eigenen System, priorisiere das. Ja. Und dann komme ich eben zu tollen Ergebnissen, weil ich das, was im Weltwissen da ist, kombinieren kann mit sehr spezifischem Wissen. Und das ermöglichen uns LLMs.
Es ist ja ein bisschen, ja, wie ich sagen, theoretisch. Wie kann ich jetzt im Autohaus mit dem Wissen der Welt quasi meine Prozesse optimieren?
Ja, es gibt also ganz viele, viele Anwendungsfälle, ne? Also logischerweise.
Erzählt mal auf.
Also der ein ganz, ganz klassischer Fall, wo wir heute KI im Autohaus einsetzen, aber im Übrigen auch darüber hinaus, ist wirklich im Voice-Chat und in der Interaktionsautomatisierung. Also ich kann ja, wir können ja alle als privater Nutzer mit ChatGPT einfach ganz normal kommunizieren. Hey, ChatGPT, sag mir, wie groß ist das, wie klein ist das, was soll mein nächstes Auto sein und so weiter und so weiter. Und diese Interaktion können wir eben auch im Betrieb nutzen. Die können wir im Autohaushalt nutzen. Und damit können wir darüber Dialoge abbilden, die sonst ein Mensch führen müsste.
Ja. Also ich würde mal ein anderes Beispiel nennen, das wäre klassische E-Mail. Eine E-Mail soll beantwortet werden, dauert vielleicht 10, 15 Minuten, wenn ich eine E-Mail vom Mobile bekomme oder von einem Kunden. Und um eine E-Mail zu beantworten, braucht man erstmal ein Allgemeinwissen, also wie beantwortet man grundsätzlich eine E-Mail, am Ende mit freundlichen Grüßen oder wie auch immer, sehr geehrter Herr X. Und mit dem allgemeinen Wissen kann ich schon relativ viel, um eine E-Mail zu beantworten. Dann komme ich sehr schnell an die Grenzen, dass ich weiteres Wissen benötige. Dazu haben wir dann Schnittstellen zu den einzelnen Systemen und können sagen, die Fahrzeugdaten, die da benötigt werden, die Rechnungsdaten vom Kunden, die benötigt werden, die Terminbuchungsdaten kann ich mit berücksichtigen in meiner Antwort. Dann habe ich schon eine sehr individualisierte Antwort. Und wenn ich das Ganze noch paare, dann mit mir als Person, das heißt, das System hat gelernt über eine Zeit, wie ich üblicherweise antworte, dann können wir eine E-Mail so antworten, als hätte ich sie selber geschrieben. Ich muss nur noch rüber gucken, da sind wir in dem Bereich assistierende KI statt autonomer KI. Weil wir im Bereich KI immer noch diese Halluzinationen hin und wieder haben. Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber dann reduziere ich meinen Aufwand von 10 Minuten auf, sagen wir mal, 1-2 Minuten.
Okay. Ja, also der Vorteil ist natürlich, dass wir über eine KI eine menschliche Interaktion sozusagen abbilden können. Also zwischen zwei Menschen interagieren wir ganz, ganz häufig. Das kann ein Kunde sein, kann ein Interessent sein, kann aber auch ein Kollege sein. Ja, also ich muss zu dem Kollegen gehen und muss mir eine Information holen. Das muss ich heute nicht mehr. Ich kann mit einer KI genauso reden wie mit meinem Kollegen. Und die Information, die eigentlich mir der Kollege gibt, gibt mir eben jetzt das System, weil es eben vorhanden ist. Und das geht mit Kollegen, das geht mit Kunden, das geht mit allen.
Und also was auch ein sehr, sehr großer Vorteil ist, ist, dass wir in der Vergangenheit fehlende Schnittstellen hatten. Ich gebe mal ein Beispiel, eine Fahrzeugbewertung kommt rein von der DEKRA, TÜV Süd oder wie auch immer, TÜV, und diese Fahrzeugbewertung muss dann verarbeitet werden. Die Fahrzeugbewertung wird uns aber nicht über eine Schnittstelle gegeben, sondern als PDF. Das heißt, da sitzt also ein Mensch und muss die durchgehen und muss die Keypoints rausschreiben und ins eigene System übertragen. Das sind natürlich Aufwände, die dauern Zeit, die sind fehleranfällig und sowas kann 100% automatisiert werden.
Wenn ich mir jetzt mal anschaue, so eine Systemlandschaft im Autohaus, es haben ja viele Autohäuser digitalisiert, man hat sehr viele Dinge neu eingebunden, nehmen wir mal an, vor 25 Jahren waren es die Gebrauchtwagenbörsen, die gestartet sind, oder sogar vor 30 Jahren, die gestartet sind. Da hat sich das Ganze entwickelt. Gleichzeitig natürlich hat man eine DMS-Struktur, die teilweise ja auch aus dieser Zeit stammt. Also das Thema System, Systemlandschaft ist eine große Frage. Bis zu 130 Systemen haben wir im Autohaus. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt kommt die KI ja auch noch. Wie soll denn das gehen?
Ja, also fairerweise muss man sagen, KI hilft ja eher dabei. Also wir haben sehr, sehr viele Systeme im Autohaus und das wird auch so bleiben. Warum? Weil es ganz, ganz viele Funktionen gibt. Wir haben mittlerweile also große Händlerketten mit mehreren Marken und jede Marke hat eine spezifische Struktur, spezifische Anforderungen. Ja, also jede Marke hat ein Bestellsystem, Servicesystem, was auch immer, ein Margenabrechnungssystem etc. etc. Ja, so, und dann komme ich als Autohaus eben und ich habe auch noch logischerweise, ich brauche eine Finanzbuchhaltung. Das wird sich im Kontext von KI alles verändern, aber vom Grundsatz bleiben natürlich die Funktionalitäten auch erstmal da. Also KI verändert alles, logischerweise. Aber wie gesagt, Grundfunktionalitäten bleiben da. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Systeme. Und jetzt kann ich eben dadurch, dass diese Systeme immer besser miteinander sprechen, ich Daten von A nach B, A immer besser übertragen kann, dass ich das, was in diese Systeme reinkommt, immer besser auslesen kann. Steven, du hast eben das Beispiel von einer Begutachtung genommen. Also ich bin heute in der Lage, noch viel besser, nicht nur das einfach abzuscannen, sondern wirklich genau zu lesen, was in diesem Gutachten drin steht. Eine KI kann sozusagen genau verstehen und das weitergeben, in ein anderes System überführen und so weiter und so weiter. Ja, so. Das heißt, wir werden, so ist meine These, jetzt im Kontext von Digitalisierung und KI die Anzahl der Systeme nicht zwingend reduzieren können. Ja, das kann auch manchmal sein, aber wir können einfach verschiedene Tools, wir sprechen häufig von Microservices beispielsweise, einzelne kleine Lösungen, bis hin zu KI-Agenten, die wir integrieren können zu einem großen Ganzen. Und das viel, viel einfacher. Das heißt, alle, die sagen, nein, nein, ich möchte nur noch ein einziges System, die sind auf dem Holzweg. Das wird so nicht funktionieren. Wir gehen weg von Monolithen. Wir gehen hin zu kleineren Lösungen. Ein DMS-Anbieter, ein Tool-Anbieter für eine gewisse Lösung, die intelligent ist, die gut gemacht ist, der ein gutes Prozesswissen hat. Das kann ich ganz einfach integrieren. Ähnlich wie bei uns im App Store. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Also beispielsweise eine App dann im Handy sozusagen löschen können oder wieder reinnehmen können und die interagiert sofort mit anderen Apps, die ich beispielsweise habe und baut eine Schnittstelle auf. So ähnlich sind auch IT-Architekturen im Autohaus in der Zukunft aufgebaut. Ja, so, und da hilft dann eben, also A, kann KI dabei helfen, vom Grundsatz diese Struktur zusammenzuhalten und in jeder einzelnen dieser Funktionen, also in der Finanzbuchhaltung, in der Bestellung, in der Kundenkommunikation, im WhatsApp-Dialog, überall da sind natürlich für sich wieder KI oder KI-Agenten, wie auch immer, integriert und die ergeben ein großes Ganzes. Und in der Zukunft werden diese Architekturen sich auch häufiger verändern und man hat keine Angst mehr davor, weil man auch keine Angst hat, eine App aus dem App Store zu löschen und eine neue hinzuzufügen, weil es gerade eine bessere gibt. Und so stelle ich mir das System der Zukunft vor und ich bin auch sehr sicher, dass das so kommen wird. Wir sind im Übrigen auf einem sehr, sehr guten Weg. Also alle modernen Systeme sind sehr, sehr offen. Keiner, der wirklich erfolgreich ist, der was Neues, Modernes baut, hat ein gekapseltes System. Das ist alles aus der Vergangenheit. Und von daher sind auch im Automobilhandel, auch wenn wir im Augenblick noch etwas verkrustete und veraltete Strukturen sehen, ja, weil natürlich so ein DMS ablösen ist jetzt auch nicht mal eben schnell gemacht, das muss gut überlegt sein, aber vom Grundsatz wird auch im Automobilhandel eine moderne KI-basierte IT-Architektur Einzug halten.
Jetzt habe ich ein Autohaus, wo ich vielleicht einigermaßen meine IT-Struktur im Griff habe. Ich habe immer noch Systembrüche, weil die hat ja jeder. Ich lässt sie gar nicht vermeiden. Ich habe Herstellersysteme, die nicht kommunizieren. Ich habe unterschiedliche Marken, die nicht kommunizieren. Ich habe also quasi erstmal ein großes Problem. Aber es läuft ja doch irgendwie. Aber wie fange ich da jetzt an eigentlich? Wie soll ich losstarten?
Also das muss erstens nicht so sein, weil wir mittlerweile, ja, es gibt noch an der einen oder anderen Stelle wirklich veraltete Systeme, die sind schwierig. Vom Grundsatz haben wir aber ganz, ganz viele Technologien mittlerweile, die selbst an verkrustete Systeme rankommen. Oder... Ja, also einmal haben wir Systeme, die so verkrustet sind, dass sie keine Schnittstellen bereitstellen, wo ich nichts rauskriege, gar nicht, ja, wie so eine Tür, die verschlossen ist. So, ja, dann musst du dir irgendwas überlegen. Dafür gibt es das Instrumentarium eines RPA, Robotic Process Automation. Das ist sozusagen ein kleiner Roboter, der wie ein Mensch mit diesem System interagiert und somit dann sozusagen Daten rausliest. Also deshalb die erste gute Botschaft. Normalerweise kommt man an diese Daten mehr oder weniger ran. Ja, und im Übrigen ist man gut beraten, als erstes dieses Thema abzuschalten und zu ersetzen, die eben so verkrustet und so alt sind. Ja. Wie fängt man an? Also da gibt's 1000 Wege und 1000 Strategien. Ja, aber vom Grundsatz hätte ich jetzt gesagt, wenn man eine moderne IT-Architektur aufbauen will, guckt man sich eben die größten Herausforderungen an und dann kann man das sukzessive aufsetzen. Also wir plädieren häufig dafür, dass man natürlich am Anfang irgendetwas wie einen Datenhafen, einen Data Hub oder einen Data Lake braucht, weil ohne Daten keine Digitalisierung. Die ganzen Roboter, die ganzen KI-Assistenten und so weiter, die funktionieren nach dem 0-1-Prinzip. Die brauchen eins, Daten. Daten, Daten, Daten. So, das heißt, ich muss im ersten Schritt dafür Sorge tragen, dass ich Daten, die ich häufig brauche, dass ich die aktuell noch isoliert miteinander in verschiedenen Systemen liegen, dass ich die sozusagen zusammenführe. Und da ist relativ einfach, ich suche mir den Use Case aus, den ich machen will. Also was möchte ich machen? Möchte einen Termin vereinbaren? Ich möchte in Zukunft irgendetwas automatisieren. Und dann gucke ich, dass ich 1, 2, 3 Systeme sukzessive anflansche in einen Data Hub. Und dann kann ich darauf Dinge aufbauen. Also von daher kann man im Kontext von Digitalisierung und auch von der Erneuerung der IT-Architektur mit Sicherheit sukzessive loslegen. Es müssen nicht immer die großen Projekte sein. Hauptsache, man startet.
Richtig. Wir gehen tatsächlich so vor, dass wir uns mit dem Händler hinsetzen oder dem Händler empfehlen, mal zu eruieren, wo, an welcher Stelle er wie viel Aufwand hat mit gewissen Prozessen. Dann wird evaluiert, um so etwas durch KI zu unterstützen. Und ich sage bewusst unterstützen, nicht zu ersetzen, weil wir oftmals im assistierenden Umfeld sind. Wie viel Zeit würde es sparen? Wie viel Zeit macht das dann im Monat aus? Und dann schauen wir an, wie aufwendig wäre eine Umsetzung. Es gibt Umsetzungen, die sind trivial einfach. Ja, ich sag mal, eine Google-Bewertungen, weil das vorhin in unserem Webcast war, Google-Bewertungen automatisiert auszulesen und die 4, 5 Sterne-Antworten positiv zu beantworten, die anderen zu eskalieren ins Lead-Management-System. Das Tool baut man innerhalb von einem Tag selber auf. Das sind einfache Lösungen und wenn ich weiß, welchen Effekt das hat, dann weiß ich, wie wichtig ist das in meiner Liste, in meiner Priorliste, das anzugehen. Und dann schaut man sich die an, die möglichst eine Kombination aus leicht umzusetzen, viel Effekt haben und dann geht man die an, um erstmal den ersten positiven Effekt zu haben und zu merken, hier stelle ich jetzt jemanden ein, der kümmert sich darum, das in die Prozesse reinzubekommen und der finanziert sich und ich spare Geld an der Stelle. Und dann kommt man irgendwann natürlich an diese großen Projekte. Dann hat man aber auch Erfahrung sammeln können mit den ganzen LLM-Systemen, Erfahrung sammeln können, wie kann ich KI-Agenten einsetzen. Und dann kann ich auch die größeren Systeme angehen.
Aber ich brauche da auf alle Fälle einen Spezialisten, der sich mit beschäftigt, allein oder so, oder einfach nur einen Berater zu holen, ist es zu wenig.
Meine persönliche Meinung ist, dass ein Händler lernen sollte, damit selbstständig umzugehen.
Absolut.
Ja, er kann natürlich immer alles irgendwie auf die Dienstleister schieben und Berater noch und nöcher reinholen. Das ist irgendwann natürlich teuer und ist unflexibel. Ich bin 100% der Meinung, ab einer gewissen Größe als Händlers, vielleicht bei einem Standort noch nicht so, macht es Sinn, eine Person reinzuholen, die dafür verantwortlich ist, KI in die Prozesse zu integrieren und Geld zu sparen. Das ist seine Jobbeschreibung. Seine Jobbeschreibung ist nicht, ich weiß, was jetzt gerade in den letzten 2 Wochen das beste Modell war und warum es besser ist als jedes andere Modell, sondern grundsätzlich die Prozesse zu verstehen, wie baue ich einen KI-Agenten, wie setze ich das auf, so dass ich eine Lösung habe. Und eventuell an der einen oder anderen Stelle holt er sich einen externen Dienstleister, um es zu programmieren oder weiß zumindest genug, um dann irgendeine Software entsprechend anzukommen.
Ich glaube, in der Tat, Kompetenz gehört ins Autohaus. Autohäuser müssen in dem Kontext, ich sag mal, IT-Strukturen wachsen, weil das eben das Zukunftsfeld ist. Ich meine, wir müssen eins sehen, die physischen Häuser haben wir gebaut. Ja, die müssen wir erneuern, die müssen wir modernisieren, alles gut, ja. Aber wir müssen jetzt eben die digitalen Autohäuser bauen, die eben ein digitales Abbild sind. Und wir müssen sozusagen die Prozesse effizienter machen mit dem Instrument der Digitalisierung. Das heißt, ich muss hier investieren als Händler. Und das mache ich am besten, indem ich natürlich auch auf dem Driver's Seat bleibe, um in der Autofahrersprache zu bleiben, und eben selber Leute reinhole, die das können. Das ist das eine. Kompetenz gehört ins Autohaus. Das zweite ist, ich brauche irgendwie ein Zielbild. Also es ist so, dass zu viel rumgefummelt wird und in der Vergangenheit haben zu viele Dienstleister irgendetwas versprochen. Kleine Dienstleister, die irgendwo mal selber sich was programmiert haben, was gekapselt ist und so weiter, was aber nicht in ein großes Ganzes passt. Das heißt, ich würde jedem Autohaus empfehlen, sich einmal hinzusetzen und sozusagen, also so ein bisschen wenigstens in ein Zielbild zu gehen. Vielleicht auch das gerne mit einem Experten mal gegenkoppeln, ja. Und auf der Basis kann man auch sehr gerne klein anfangen. Aber was hilft das, wenn man wieder keine Idee hat, wo man eigentlich hin will? Also wenn man nicht weiß, in welchen Hafen man segeln will, dann kann kein Wind der richtige sein. Dann kann ich auch kein Tool auswählen, dann kann ich gar nichts machen. Ja, das heißt, wie gesagt, einmal überlegen, wo es hingeht und dann kann man in der Tat, und Steven, das hast du eben gesagt, auch klein anfangen. Dann nimmt man sich den Use Case und dann weiß man aber, dass man sukzessive diesen Masterplan hin in eine moderne IT-Architektur, in eine Architektur, die flexibel ist, die headless ist, um mal einen Fachbegriff mit einzubringen, ja, also die, in die kann man dann eben langsam, aber sicher reinarbeiten. Und da muss man auch gar keine Angst davor haben. Und ich glaube schon, dass man dann immer wieder auch mal den ein oder anderen Dienstleister braucht, weil gerade ein kleineres oder mittleres Autohaus das sicherlich nicht ganz alleine kann. Augen auch bei der Dienstleisterwahl, da muss man eben wirklich gucken, dass es Kollegen sind, die mit modernen Technologien arbeiten, die genau das, was Sie eben gesagt haben, also nichts Gekapseltes haben, die offen sind und die eben Technologien einen empfehlen, die eben morgen und übermorgen auch noch da sind und auf die man eben aufbauen kann.
Es kann ja auch der sein, den ich schon habe.
Der sich auch kann auch der sein, absolut.
Ja. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft.
Und ich, ja, genau. Und ich, aber wie gesagt, ich bleib dabei. Also wir haben auch den Ansatz, dass bei allen dem, was wir sozusagen für Autohändler tun, alles ganz offen gestalten und häufig im Vier-Augen-Prinzip oder im Co-Coding unterwegs sind. Das heißt, das, was wir bauen, das machen wir gemeinsam mit jemandem, der davon abgestellt ist und wir schlauen in unseren Implementierungsprojekten denjenigen auf, damit er das weiterentwickeln und betreiben kann. Ja, das kann ja nicht sein, dass ich für jedes kleine Ding eben abhängig bin vom Dienstleister. Das sollte so nicht sein. Ich glaube, da wird man nicht glücklich. Ja.
Wobei was ich wirklich empfehle oder beziehungsweise nicht empfehle, ich empfehle nicht, dass man sagt, man setzt sich mal zusammen mit 3-4 Leuten aus einer Gruppe, macht einen Workshop und versucht Ideen zu finden und dann hat man 100 Ideen, weiß aber nicht, wie man eine einzige davon lösen kann. Das heißt, in so einer Gruppe, die diese Ideen sammelt, sollte immer einer dabei sein, der beurteilen kann, wie aufwendig oder wie möglich ist es, so etwas mit KI auch umzusetzen und was sind die Schritte dahin. Also insofern braucht es diese Kompetenz schon. Wenn man sie nicht im eigenen Hause hat, dann gerne von extern einholen, von euch oder von uns, kann man die einholen und die begleiten lassen. Denn ich habe es viel zu oft erlebt, dass sie gesagt haben, oh, wir haben jetzt Workshops gemacht und wir haben ganz, ganz viele Ideen und da könnte ja überall KI helfen. Und 3 Monate, 6 Monate später ist nichts passiert, weil keiner weiß, wie man es umsetzen kann, beziehungsweise überhaupt evaluieren kann, was davon ist, sind diese low-hanging food, also das, wo ich als erstes anfangen kann, um erstmal einen Erfolg zu haben. Der Geschäftsführer am Ende möchte einen Erfolg sehen, der möchte einen Gewinn haben, der möchte sehen, dass sich die Zeit reduziert hat und damit der Aufwand der Mitarbeiter.
Das ist für mich das Wichtigste. Bau dir einen Use Case und zu dem Use Case ein Business Case. Also wäre ich Geschäftsführer meines Autohauses, ich würde das permanent challengen. Autohäuser müssen an Effizienz ran, müssen effizienter werden. Die müssen nicht mehr machen und nicht mehr Fantasie haben. Die haben absolut kein Erkenntnisproblem, sondern maximal ein Umsetzungsproblem. Im Übrigen nicht nur die, also wir alle tendenziell. Ja. Aber ich würde wirklich sagen, komm vom Use Case und guck dir den Business Case an. Wie viele Vorfälle habe ich? Wie viele Vorgänge habe ich? Was spare ich denn eigentlich dann wirklich nachweislich? Und das muss A, auf dem Papier erstmal errechnet werden und dann muss es auch getrackt werden. Das ist das eine. Und dann trotzdem bleibe ich dabei. Ich muss irgendwie eine Idee vom Puzzle haben, weil die einzelnen Punkte, die einzelnen Use Cases, die müssen ineinander greifen. Sonst habe ich nachher 100 isolierte Geschichten, ja, wieder nicht
miteinander. Die ich auch schon hatte.
Ja, so. Das heißt, ja, wir müssen nicht zum Mond fliegen und es sind mittlerweile eben manchmal auch die kleinen, ganz einfachen, banalen Dinge, aber ich kann nur empfehlen, überlegt euch oder guckt immer, dass das offene Systeme sind, dass sie mit anderen kommunizieren und vom Grundsatz, bau dir eine Plattform auf, bau das Fundament auf und dann kannst du darauf eben dein Haus bauen und das kannst du permanent erweitern und so weiter. Wir haben häufig den Begriff einer Lego-Platte. Du musst dann ungefähr wissen, was du willst. Du brauchst deine Lego-Platte und dann kannst du mit deinem Lego-Steinchen bauen, was du willst. Du kannst auch mal wieder was wegnehmen und rausnehmen. Ich hatte eben das Beispiel eines iPhones und einer App, aber Lego und Playmobil funktioniert genauso. So geht man heute vor und so würde ich vorgehen.
Wie ist denn das? KI kann man schneller umsetzen, weil die Mitarbeiter ja quasi explizit ja erleben, wie die KI hilft. Ist das nicht ein Vorteil von diesem Tool auch, dass es sozusagen, wenn man mal einen Verkäufer lässt, seine E-Mails jetzt von der KI schreiben? Oder das sind doch alles Sachen, die sorgen doch für Convenience, oder habt ihr nicht den
Eindruck? Kommt doch an, welche Prozesse das sind. Also natürlich schauen wir uns gerne die Prozesse an, wo der Mitarbeiter das spürt. Ja, weil dann steht man gut da und man kann das Ganze erleben. Aber es gibt natürlich viele Prozesse im Hintergrund, von denen der einzelne Mitarbeiter, jetzt der Verkäufer oder After Sales, leider nicht unbedingt viel mitbekommt. Und der Vorteil ist, an KI ist ja in unterschiedlichen Bereichen, natürlich den Mitarbeiter zu unterstützen, aber auch zum Beispiel Schnittstellen zu ermöglichen, die vorher nicht möglich waren. Weil wir jetzt die Möglichkeit haben, über die strukturierten Daten von zwei Systemen über eine relativ unstrukturierte KI-getriebene Schnittstelle dann zu überbrücken.
Steven, du bist ja sozusagen der Chatbot-Meister hier in der Branche oder einer der Chatbot-Meister. Ist Chatbot oder diese Telefon-Agents der erste Ansatz, wo man sagt, Mensch, ich schaffe damit schon mal mehr Erreichbarkeit, die mir teilweise fehlt, weil ich viele Gespräche gar nicht annehmen kann?
Ja, also der Voicebot, du weißt, wir haben ja vor 9 Jahren den ersten Voicebot, glaube ich, schon mal präsentiert zusammen. Also eine Wahnsinnsgeschichte eigentlich dahinter. Also der Voicebot ist schon faszinierend. Er verwendet sehr, sehr viel KI-Technologie. Das ist gut an dem Voicebot, dass wir es momentan relativ gut einsetzen können im Autohandel, ohne jetzt irgendwelche Prozesse großartig zu verändern. Ja, weil die Telefonie kommt rein, der Mitarbeiter erreicht, der Kunde erreicht niemanden. Und dann entweder geht ein Anrufbeantworter ran oder es geht in den Überlauf zum Callcenter und da geht dann halt der Voicebot ran. Und da unterstützt er definitiv. Also das ist also die Wachstumsraten momentan bei uns sind 20-30% pro Monat Wachstumsraten im Bereich
Voicebot. Im Autohausbereich?
Wir sind 100% Autohaus. Also wir haben da mehrere Millionen Anrufe schon getätigt. Also da ist wahnsinnig viel Potenzial und das ist ja auch erst der Anfang. Ja, also das ist das, was wir momentan machen. Momentan skalieren wir sehr stark in dem Bereich. Und das ist gar nicht das, dass ich glaube, dass der Voicebot ganz toll mit dem Kunden sprechen kann. Also ich glaube, jeder Kunde wird sagen, ich möchte lieber mit einem echten Menschen sprechen. Aber in vielen Fällen ist die Realität einfach so, dass nicht die Kapazitäten da sind, um ans Telefon zu gehen. Irgendwo sind einfach auch Grenzen. Also gerade in der Räderwechselsaison ist irgendwann mal Schicht, sogar bei den Callcentern. Also der Überlauf zum Überlauf zum Überlauf ist dann auch irgendwann dicht. Und bevor wir den Kunden da verlieren oder er gar nichts hat, immer dann spätestens ist der Voicebot hervorragend dafür.
Sagt mal jetzt Voicebot, Chatbot oder sagt bei Telefon Agent, was ist denn so der Oberbegriff?
Na, je nachdem, was du machst. Also der Voicebot ist für Sprache. Das heißt, da telefonierst du oder kannst auch auf der Webseite telefonieren, aber es ist deine Sprache entscheidend als Eingabe und hörst auch was als Ausgabe. Also redest dann mit einem Voicebot. Der Chatbot ist tatsächlich, wo du etwas eintippst und eine Antwort bekommst. Technologisch, was dahinter möglich ist, ist quasi fast identisch, einfach nur ein anderes Ein- und Ausgabeformat.
Sollte man auch gleich einen Chatbot dann haben und einen Telefonbot oder wie ist so die Erfahrung? Denn ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute, oder ich kann mir vorstellen, es ist nachgewiesen, dass die meisten Leute immer noch anrufen.
Ja, also wir haben da vorne in der Studie oder in der TÜV Nord Insights Studie wird das ja gezeigt, dass irgendwie das primäre Kommunikationsmittel immer noch Telefonie ist. Dann kommt E-Mail und dann irgendwann kommt ein bisschen WhatsApp und vielleicht Online-Chat. Es gibt auch ein Thema bei den Chat-Tools, nämlich dass wenn ich nicht weiterkomme, kann ein Voicebot weiterleiten an den Mitarbeiter und ein Chatbot muss auch weiterleiten an den Mitarbeiter und habe ich einen Mitarbeiter, der tippt. Und das ist bei vielen Händlern einfach nicht in deren Prozess integriert. Die Mitarbeiter reagieren da nicht drauf und meistens ist das deswegen auch in diesen Bots nicht integriert als Option. Und dann haben die natürlich wieder Probleme. Deswegen ist aktuell deutlich verbreiteter der Voicebot.
Wir haben in der Studie, die wir vorgestellt haben vom TÜV Nord, jetzt auch ermittelt, dass die Zufriedenheit ganz entscheidend von der Erreichbarkeit abhängt, was ja, glaube ich, eine ganz wichtige, vielleicht auch banale Erkenntnis ist, aber man sollte die vielleicht mal ins Bewusstsein rufen, dass du also erreichbar sein musst, damit du auch ein Geschäft machst.
Ja, absolut. Also Erreichbarkeit ist ein wichtiges Thema.
Und zwar unmittelbare Erreichbarkeit.
Und die hat in der Tat zwei Facetten. Also die eine Facette ist halt, wenn ich jetzt einen Termin bei einem Händler nicht kriege oder wenn ich einen nicht erreiche, dann gehe ich zum nächsten. Ja, und klapper mich sozusagen durch. Also ich gucke mir, ich habe 3 Inserate gefunden, ein blödes Beispiel jetzt auf irgendeiner Plattform. Der erste geht nicht ans Telefon, der zweite geht nicht ans Telefon, der dritte geht ans Telefon. Okay, dann fahre ich da erstmal hin und vielleicht habe ich das Auto dann schon gekauft. Also das heißt, wenn ich nicht erreichbar bin, geht mir Geschäft verloren. Das ist mal das eine. Die eine Facette, deshalb sollten wir erreichbar sein. Die zweite Facette ist, dass wir Kunden eine hohe Erwartungshaltung haben, weil wir sind ja ganz, ganz wichtig, Kunde König. Das heißt, wenn ich irgendwann um 17.35 Uhr merke, dass ich mein Autohaus erreichen möchte, dann muss natürlich sofort einer ans Telefon gehen. Das ist meine Erwartungshaltung bei der Telekom, bei meinem Versicherer, überall, also auch beim Autohaus. So, und deshalb ist die Erreichbarkeit so wichtig. Ja, und für ein Autohaus ist eine Erreichbarkeit dann eben auch gar nicht so einfach darzustellen, weil ich eben manchmal eben einzelne Standorte habe, auch kleinere Standorte habe und ich habe irgendwie eine Information, die auch an diesem Standort ist. Das heißt, Erreichbarkeit im Automobilhandel ist wirklich schwierig. Ich habe sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Handytelefonie, weil meine Verkäufer beispielsweise mit Handy telefonieren, WhatsAppen und Co. Und deshalb beschäftigen sich sehr, sehr viele Händler mit eben dieser, genau dieser Erreichbarkeit. Und Erreichbarkeit ist eben auch teuer, das muss man auch sagen, ne? Wenn ein Kunde anruft, ich habe ein schönes Beispiel selber erlebt, ja, also mein Autohaus hat mich angerufen, ich war im Termin, weil sie einen Termin, den ich vereinbart hatte, zum Räderwechseln, also canceln wollen, weil die Räder nicht da waren. Ja, so, dann habe ich da wieder zurückgerufen, weil ich bin ja ein höflicher Mensch und wusste, dass das Autohaus war. Die wussten aber wiederum nicht, warum die mich angerufen haben. Das waren aber auch höfliche Menschen. Dann hat die Person intern rumgefragt und jetzt guck mal, was passiert ist. Also die haben mich angerufen. Der Anruf hat wahrscheinlich 3 Minuten gekostet. Nehmen wir mal eine Lohnminute knapp unter einem Euro. Da kommen wir eigentlich nicht mit hin. Nehmen wir einen Euro, also sind 4 Euro weg. Die haben mich aber nicht erreicht. Dann habe ich zurückgerufen, wieder 4 Euro weg, dann hat die Person nochmal intern recherchiert bei 2 Mitarbeitern, sagen wir mal nochmal 4 Euro in Summe weg, waren schon 12 Euro weg und dann, dann war das Problem aber nicht gelöst, sondern irgendwann hat mich wieder ein Mitarbeiter angerufen, also in Summe habe ich errechnet, hat dieser Vorgang 30 Euro gekostet, nur weil ein Reifen nicht da war und die meinen Termin verschieben wollten, ja. So, und von daher sieht man auch die Relevanz von Erreichbarkeit, im Übrigen auch die Relevanz von KI und von Voice-Bots oder der Automatisierung, ja, da ist ein erhebliches Potenzial, nicht nur für die Effizienz, sondern auch für Kundenzufriedenheit. Weil stellen wir uns mal vor, die hätten mir eine WhatsApp geschickt, ja, beispielsweise, und das ist auch per Bot möglich, und ich WhatsApp-Junkie, also hänge permanent an dem Kanal, und ich hätte selbst im Termin, also in einem Termin, in dem ich gerade war, gesehen, ah, guck mal, ein Autohaus will verschieben, ich hätte nur auf Ja gedrückt, und die hätten mir einen neuen Terminvorschlag gemacht und so weiter und so weiter. All das geht in der Automatisierung, erhöht die Erreichbarkeit, und von daher, ja, also es gibt tolle Tools, um die Erreichbarkeit zu erhöhen, und Erreichbarkeit ist und bleibt sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um Geschäft zu machen und um Kundenzufriedenheit zu generieren.
Und wenn du nicht erreichbar bist, verlierst du Geschäft oder der Kunde kommt gar nicht zu dir?
Ja, das ist ja die logische, also ist ja klar, wenn ich nicht erreichbar bin, kann keiner zu mir kommen. Also
ja, aber das sollte man aber ganz klar auch plakatieren,
dass das ist so ist,
weil das ist so. Du weißt gar nicht, und du weißt es ja gar nicht, wie viele Kunden da gewesen wären, wenn du erreichbar gewesen bist.
Ja, aber ich bin nochmal was, also das, was wir im Automobilhandel gerade sehen, ist, es zeigt ja auch die Studie, wir haben eine Erreichbarkeit, weil dort sozusagen Personen sind, die am Empfang sind und so weiter, das Telefon in die Hand nehmen. Aber den Fall, den ich eben beschrieben habe, ist ja keiner, wo in meinem ersten, und das ist sehr, sehr, sehr häufig im Automobilhandel so, in dem ersten Kontakt wird das Problem nicht gelöst. Ja, wir müssen nicht nur von der Erreichbarkeit ausgehen, sondern von der berühmten First Contact Resolution Rate, also der Rate, mit der wir ein Anliegen im ersten Schritt sozusagen wirklich lösen können, weil das ist das Entscheidende. Das Entscheidende für den Kunden, weil ich will nicht 7-mal weiter verbunden werden, ich möchte auch nicht 3-mal zurückgerufen werden und dann wieder keinen Mitarbeiter erreichen, sondern ich habe ein Anliegen und ich möchte, dass es jetzt sofort gelöst wird. Ja, und das ist meine Erwartungshaltung. Und gleichzeitig ist es cool, wenn das Unternehmen das hinkriegt, weil ich habe es eben ausgerechnet. Jeder Kontakt kostet Geld. Jetzt stellen wir uns vor, ich rufe beim Autohaus an und erzähle, also hallo und so weiter, und jetzt erzähle ich meine ganze Geschichte, warum ich da anrufe und dass ich liegen geblieben bin, weißt du, lieber Gott, was, 3 Minuten. Wir machen nochmal den Zähler an, kostet 3 Euro. Jetzt sagt die Empfangsdame, ja, da bin ich aber gar nicht für zuständig, ich verbinde sie mal zum Verkäufer. Dann sagt sie dem Verkäufer, da ist gerade der Steuerkammer am Telefon, der hat Folgendes, und dann erzählt sie die ganze Geschichte. Jetzt sind sozusagen, ich bin in der Warteschleife und genervt. Der Mitarbeiter erzählt das sozusagen dem anderen Mitarbeiter, also habe ich schon Faktor 2 der Kosten. Ja? Also jede Weiterleitung produziert den dreifachen Kostensatz, weil jetzt komme ich dann zum Mitarbeiter und dann erkläre ich dem Mitarbeiter mein Anliegen nochmal. Das heißt, das Anliegen wurde mehrfach jetzt bereits sozusagen erklärt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in einem großen Autohaus 10.000 dieser Anliegen haben, kannst du dir überlegen, was das an Geld kostet. Und da habe ich noch keinen Rückruf und so weiter drin. Das heißt, neben der Erreichbarkeit, dafür Sorge zu tragen, dass möglichst viele Anliegen, Termine, Terminvereinbarungen, Umbuchungen, Probefahrtanfragen und so weiter und so weiter direkt im ersten Kontakt fallabschließend gelöst werden, ist eine aus meiner Sicht wichtige Aufgabe, die auf der einen Seite die Zufriedenheit adressiert und auf der anderen Seite die Kosten reduziert.
Das Problem hat der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bereits schon Karl Valentin im berühmten Buch Binder Wanninger Sketch. Das hieß damals die Sketch, glaube ich, aber ist egal, ihr kennt es vielleicht. Aber da ging es genau so, was du gerade geschildert hast, ja. Aber es ist lustig, dass das jetzt, aber jetzt haben wir anscheinend eine Lösung gefunden, ich glaube, 100 Jahre später. Und das sind jetzt Voicebots, Chatbots, etc., etc.
Die sind eine.
Aber lass mich nochmal fragen, ich bin davon überzeugt, dass viele große Callcenter ja gar nicht mehr ohne diese KI existieren könnten, weil ich die Leute gar nicht finde. Kann man da Rückschlüsse drauf ziehen, sondern quasi sagt, das heißt aber, dass die Leute auch weitgehend Chatbots, Telefonbots, Telefonagents akzeptieren?
Vielleicht noch einmal einen ganz kurzen Schritt zurück, weil ich glaube, das, was Christian gesagt hat, dazu braucht es nicht zwangsweise KI. Das sind Probleme, die hatten wir vor der KI schon. Oder Aufgaben, die wir vor der KI hatten, nämlich fallabschließend Antworten geben zu können oder fallabschließend auch Lösungen zu geben, wie eine gute Online-Terminbuchung, wo ich nach der Terminbuchung stornieren kann, wo ich umbuchen kann, wo ich meinen Fahrzeugstatus einsehen kann, um einfach die folgenden Fragen nicht zu haben, dass er jetzt gar nicht auftritt. Da gibt es Anbieter, die können das sehr gut, und es gibt Anbieter, die können das überhaupt nicht. Hängt auch ein bisschen von der Marke ab. Ne? Und KI als solches, und das ist halt das, was wir jetzt gerade erleben, dadurch, dass wir so viel wie möglich durch den Voicebot-Fall abschließend behandeln wollen, fangen wir jetzt an, diese ganzen Prozesse zu optimieren. Also muss man vorstellen, jetzt, das hätte vor 20 Jahren schon passieren können, aber jetzt fangen wir an, als Voicebot-Anbieter diese ganzen Prozesse so glatt zu ziehen, dass wir das alles können. Also zum Beispiel, wie gehe ich in den Dialog? Wie gehe ich auch mit einer Antwort um? Wie beantworte ich die Antwort, um nicht ständig in diese Schleife zu gehen? Und ich glaube, das ist dieses Zusammenspiel. Also wir können KI nur nutzen, wenn wir die Prozesse davor sauber haben. Und wir fangen jetzt an, noch intensiver als vorher, weil wir jetzt den Nutzen noch deutlicher sehen, diese Prozesse entsprechend nachzuziehen.
Das ist in der Tat, also das möchte ich nochmal wirklich unterstreichen. Also es geht am Ende um den Prozess, um den effizienten Prozess und die digitale Abbildung. Und wir haben jetzt mit KI eben die Chance, Prozesse noch besser zu digitalisieren und sie zu vereinfachen. Es gibt so ein berühmtes Zitat: Wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, habe ich danach einen digitalen Scheißprozess. Ja, und das bleibt halt jetzt. Ja, das bleibt ja nach wie vor. Und ich muss an die Prozesse ran, ich muss sie vereinfachen und muss die Chancen nutzen, da jetzt eben den Prozess so zu gestalten, dass er über KI funktioniert. Und das können wir heute. Und dafür brauchen wir aber drei Dinge: Daten, Daten, Daten. Ja.
Und ich bin tatsächlich fast schon leid, jedes Mal zu hören, dass die Räderwechselwirkung kommt und jeder erschrocken ist. Wenn jemand es nicht schafft, in der Räderwechselsaison eine Online-Terminbuchungsrate von 70% hinzubekommen, dann hat er das Jahr davor wieder verschlafen, weil das ist, wenn man das systematisch mit den Tools, die man hat, Online-Terminbuchung, Blitztermin und allem drum und dran, ist es machbar. Also mein Kollege Martin Leuchtenberger hat es bei sich im Unternehmen geschafft, 70% Online-Terminbuchungsrate. Und da weiß man einfach, die Leute rufen nicht mehr an, weil sie es so machen können. Und dann hat man diese Probleme deutlich reduziert, dann hat man wieder mehr Zeit für die echten Anrufe und dann erledigt sich so einiges ganz von selbst. Und das war noch nicht mal mit dem Einsatz von KI. Und wenn wir dann noch KI draufsetzen an der richtigen Stelle, dann auch noch die Überläufe abfedern, Termine buchen können, vielleicht sogar nicht unbedingt am Telefon buchen. Warum soll ein Voicebot mit mir am Telefon einen Termin aussuchen? Er kann ja auch anbieten, ich schicke dir mal eben auf deine Handynummer eine SMS, dann kannst du es sogar online nachgucken. Also es gibt da viele Möglichkeiten, den Kunden von Usability her also zu unterstützen mit personalisierten Daten, um ihm das Erlebnis möglichst schön zu machen, gute Convenience zu haben, einfach einen Termin zu buchen. Fernzuhalten von den persönlichen Anrufen für etwas, was keine Relevanz hat.
Ich möchte echt allen Mut machen. Das war noch nie so einfach wie jetzt. Das war noch nie so einfach wie jetzt. Wir haben mittlerweile eben die Optionen. Ja, natürlich ist an dem ein oder anderen DMS-System, an dem ein oder anderen Vorsystem und so weiter, da muss man ein bisschen rumschrauben und vielleicht muss man auch mal ein Vorsystem austauschen. Vom Grundsatz war das noch nie so einfach. Und auch noch nie dadurch mit einem so hohen Business Case oder so guten Business Case versehen, wie es aktuell ist. Und du hast es eben, Steven, im Halbsatz gesagt, also den Kanalwechsel, ja, beispielsweise zu sagen, ich habe einen Anruf und jetzt will ich diesen Termin vereinbaren oder ich brauche aber noch was, ich muss also Vorschläge machen oder ich brauche eine Unterschrift, ja, dann gehe ich aus diesem Voicebot, gehe ich sozusagen in einen anderen Kanal. Also ich verstehe bis heute nicht, warum wir so zurückhaltend mit WhatsApp sind. Ja, also wir können heute WhatsApp komplett automatisieren. Das ist DSGVO-konform. Also jeder, der behauptet, es geht nicht mit DSGVO, ist nach meiner Überzeugung also falsch informiert. Wir sehen, dass selbst im BaFin-Umfeld Banken und Versicherungen eben WhatsApp als Kanal einführen. Es war noch nie so einfach, WhatsApp zu integrieren in die Bestandssysteme.
Und wir alle, also wir haben bis zu den über 80-Jährigen eine WhatsApp-Durchdringung von über 90%. Du pennst mit WhatsApp abends ein und stehst morgens mit WhatsApp auf. Es gibt keinen anderen Messenger, der in Deutschland so eine hohe Durchdringung hat. Und meine These ist, dass du 100% der Autohauskommunikation über WhatsApp automatisiert abbilden kannst. Ich wiederhole meine These. Also nicht, dass wir das wollen. Nicht, dass das zwingend sinnvoll ist. Ja, aber rein theoretisch muss mir irgendeiner erzählen, warum wir nicht 100% unsere Kommunikation über WhatsApp abbilden können. Ich kann Videos verschicken, ich habe Templates, ich kann da Befragungen reinhauen, ich kann Voice, ich kann den Ton, ich kann sogar mein Auto, ich kann sagen, hier, guck mal, hör mal, wie es klappert. Also ich habe alle Möglichkeiten dieser Welt. Und es ist ein Kanal, den wir Kunden ganz normal für unsere private Kommunikation nutzen. Und wir nutzen ihn im Autohaus noch viel zu wenig für professionelle, also Company-Kommunikation.
Dann ist wirklich die Frage, telefonieren die Leute deshalb, weil sie WhatsApp eben nicht angeboten bekommen oder weil sie eben telefonieren wollen? Was will der Kunde?
Ja, ich bin mir sicher, weil sie nicht angeboten bekommen.
Ja, und vor allen Dingen, es ist mir auch völlig egal. Also es gibt den, der telefonieren will, ja. Also, es gibt die Menschen, die wollen telefonieren. Das sind im Wesentlichen, denke ich mal, etwas ältere Semester, aber nicht nur. Und es ist mir eigentlich völlig egal, welchen Kanal sie nutzen. Der Prozess bleibt der Prozess. Also, wenn ich den Telefonhörer nutzen will, also was auch immer Telefonhörer ist, dann nutze ich den Telefonhörer. Wenn ich über WhatsApp kommunizieren will, nutze ich WhatsApp. Aber der Dialog dahinter ist immer der gleiche. Und das Telefon wird nie weggehen, das haben wir heute, also mal mindestens in den nächsten Jahren nicht. Ne? Also wenn ich meine Kinder, die sind 14, wenn ich die anrufe, gehen nicht ans Telefon, rufe ich nochmal an, gehen sie nicht ans Telefon, rufe ich nochmal an, gehen sie wieder nicht dran, dann schreiben sie mir WhatsApp zurück, was willst du? Sag ich, dass du ans Telefon gehst, ja. Aber also die das wird schon weniger in Summe, die Kommunikation über das gute alte Telefon, ja. Und wir müssen eben Omnichannel denken im Automobilhandel. Da kommen wir nicht drum rum. Das Telefon hat eben jetzt Konkurrenz bekommen. Wir Kunden wollen das. Soll der Kunde entscheiden, ob er jetzt eben per Brieftaube mit mir kommunizieren will oder eben per Telefon. Lass ihn das
entscheiden.
Oder Trommel. Nein, aber ich glaube in der Tat, die wesentlichen Kanäle, Telefon mit der entsprechenden Automatisierung. Ich glaube, dass so ein Messenger wie WhatsApp einen großen Umfang abbilden kann, wenn wir ihn vernünftig anbieten. Ich habe also gestern mit einem Telekommunikationshersteller gesprochen. Die nehmen ihre Chatlösung jetzt raus und sagen, die gibt's nicht mehr, wir machen nur noch WhatsApp. Weil wie gesagt, diese WhatsApp Business API und die Integrationsmöglichkeiten von WhatsApp sind komplett andere als noch vor einem oder zwei Jahren. Ja. Und ja, so wird sich das entwickeln und ich kann nur jedem auch da draußen empfehlen, sich jetzt diesem Thema anzunähern.
Ist nicht so, dass der Kunde meistens einen Termin haben möchte? Wie sind eure Erfahrungen? Was will der Kunde, wenn er anruft? In der Regel hauptsächlich.
Genau, also Termin ist ein Punkt. Ich würde sagen, ca. 30% der Anrufe möchten einen Termin haben. Oder es geht um einen Termin. Natürlich auch Fahrzeugabholungen an der Stelle, was mich immer schreckt, wo ich denke, das müsste man anders abfedern. Dann ganz, ganz viele telefonische Weiterleitungen. Ich möchte mit der Serviceabteilung sprechen, ich möchte mit dem Mitarbeiter sprechen und so weiter. Ich habe eine Rückfrage. Und dann der dritte große Block sind tatsächlich gebraucht beim Anfragen, die dann über mobile.de über eine Nummer getriggert werden, wo dann die Leads reinkommen, die Leute anrufen. Und da ist auch sehr viel Volumen am Wochenende. Man unterschätzt das, was am Wochenende angerufen wird. Ein großer Anteil der Gebrauchtwagenanfragen ist am Wochenende. Und die bleiben völlig brach. Also da geht ja kein echter Mensch ans Telefon. Und da kann dann der Voicebot übernehmen und kann eine Vorqualifizierung durchführen. Also wichtig ist ja auch, der Voicebot ist jetzt noch nicht so weit, oder könnte er, aber machen wir nicht, dass er wirklich verkauft. Er kann natürlich zu dem Fahrzeug Fragen beantworten, wie viel Vorbesitzer hat er und so weiter. Das kann er alles beantworten, aber ab irgendeiner Stelle will er den Kunden auch einfangen, stellt gewisse Fragen, versucht herauszufinden, ausländische Nummer, geht's ins Ausland, indische, ne, und da gibt's so gewisse Fragen, die man stellt, um das dann als Lito vorzuqualifizieren, dass der Kollege, der Montag ins Büro kommt, weiß, was ihn erwartet, und dass wir emotional versuchen, dann den Anrufenden entsprechend zu begeistern oder ihm das gute Gefühl zu geben, da wird sich auch wirklich jemand melden. Wenn ich eine E-Mail schicke und da kommt ein Auto-Reply, vielen Dank für Ihren Anfall, werden wir uns am Montag bei Ihnen melden, dann denke ich, ja, mal gucken, was passiert. Aber wenn ein Voicebot angeht, sagt, boah, das ist wirklich spannend, Herr Zicke. Ich habe das jetzt an den Martin Meyer weitergeleitet, der wird sich freuen, Ihre Anfrage zu bekommen. Und ich verspreche Ihnen, dass er sich Montag bis 10 Uhr zurückmeldet. Dann ist das eine andere Verbindlichkeit als einfach eine E-Mail, die rausgeht oder ein SMS.
Das kann ein Chatbot wie WhatsApp abbilden, meinst du, Christian?
Ja, absolut. Absolut. Also ich kann
auch diese komplizierten Fragen, die manchmal kommen, oder die zum Thema Gebrauchtwagen, zum Thema Service-Themen oder so, ist das alles?
Also vom Grundsatz, manchmal wollen wir Menschen auch mit Menschen sprechen, ja, weil, also was macht der Gebrauchtwagenverkäufer? Der liest eben das vor, was gegebenenfalls auch in der Börse steht. Ja, der hat eine Klimaanlage, ja, der dies, ja, jedes, ja, der hat keine Schäden und so weiter, ja. Das heißt, das ist nur eine Frage, ob diese Information verfügbar ist, weil am Ende muss auch der Mensch sozusagen diese Information irgendwo herziehen. Also ist das eine Information zu einer Finanzierung beispielsweise? Ja, sicher. Also da muss er fragen, keine Ahnung, hast du eine negative Schufa-Auskunft, was verdienst du? Gib mir bitte folgende Informationen, dann kann ich einen Kredit für dich prüfen. Oder wir arbeiten mit folgenden Kreditinstituten zusammen oder was auch immer dann sozusagen die Fragen sind. Also wenn diese Informationen da sind, dann fehlt mir die Fantasie, wenn warum nicht auch automatisiert darauf geantwortet werden kann. Und da bleibe ich dabei, es ist eine Frage, wo das ausgespielt wird. Also das kannst du über das Telefon machen, das kannst du von mir aus auch über eine E-Mail machen, das kannst du aber eben auch über WhatsApp machen. Und wir haben eben, irgendwie sind wir gewohnt, WhatsApp zu tippern. Ja, und von daher, ja, also vom Grundsatz ist das erstmal so, dass da viel geht. Also ich könnte beispielsweise auf Nachfrage ein Video rausschicken, ich könnte auf Nachfrage ein Finanzierungsangebot rausschicken, überhaupt kein Problem. Ich kann im Übrigen auch in so einem WhatsApp-Verlauf kann ich auch zwischen Mensch und Maschine variieren. Also ich könnte rein theoretisch hingehen und sagen, ich komme als Gebrauchtwagenverkäufer, um in dem Case zu bleiben, komme ich also montags morgens ins Büro, habe meine 25 Anfragen und sehe, was rausgegangen ist, gucke mir das eben an und sage dann, hey, noch eine Rückfrage, was kann ich für dich tun? Da hat der Mensch übernommen, ja, und dann gibt es aber nach 2 Tagen automatisiert eine Anfrage, hey, hast du, oder nach zwei Stunden, was auch immer, melde ich mal, wir würden die Karre gerne verkaufen. Also das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, dann eben in diesem ganzen Verlauf zwischen Mensch und Maschine auch zu unterscheiden. So, und das ist sicherlich ein Vorteil. Also ich glaube, wie sieht denn das aus? Wir haben im Übrigen noch einen Vorteil zu WhatsApp. Jetzt kommen wir hier ein bisschen in so eine WhatsApp-Geschichte. Aber der Automobilhandel hat eine Chance. Der hat jeden Kunden 2,5 Mal im Jahr vor der Tür stehen. Warum 2,5 Mal im Jahr? Alle 2 Jahre habe ich eine Inspektion oder eine Wartung oder irgendetwas an meinem Fahrzeug. Und also deshalb 1/2 Mal und 2 Mal im Jahr muss ich meine Räder wechseln. Ja, so. Und jedes Mal mache ich das wie folgt. Also so ist mein Lieblingsbeispiel. Also ich gebe mein Fahrzeug ab und dann sagt der Berater, hey, pass mal auf, wenn wir die Räder gewechselt haben, dann informieren wir dich eben über WhatsApp. Ist das in Ordnung für dich? Ne? So, dann hat er einfach nur einen Knopf in seinem Tool irgendwo, ja, wo er eh gerade drin ist. Da gibt's nur einen so einen Knopf, den wir einbauen. Pupp, da drückt er drauf. Dann automatisiert bekommst du, weil die Handynummer ist hinterlegt, das müssen wir einmal dann prüfen, bekommst du, lieber Ralf, also ein WhatsApp-Ping, dann steht da drin, hast du Lust darauf, dann musst du einmal auf Ja klicken, dann haben wir dich legitimiert. So, und dann ist das Auto fertig. Das ist wie eine normale, auch eine SMS rausgeschickt wird oder wann auch immer. Es muss natürlich der Status wieder da sein. Dann wird er über WhatsApp rausgeschickt. Dann kannst du darauf noch antworten, aber musst du gar nicht, weil du fährst einfach hin, holst die Karre ab. Du bekommst über WhatsApp eine Zufriedenheitsbefragung. 2 Tage später war alles zu deiner Zufriedenheit. Entweder antwortest drauf oder antwortest nicht drauf. Völlig egal. Und 3 Monate später kriege ich einen Sales-Push, weil die gerade irgendwie ganz tolle Porsche haben und du dich eben so für Porsche interessierst. So, keine Ahnung, blödes Beispiel, aber egal. Also kriegst einen Sales-Push und wirst auf Angebote informiert. Und jetzt geht's weiter. 6 Monate später musst du deine Räder wieder wechseln und dann kriegst du einfach einen Push. Lieber Ralf, wenn Sie Ihre Räder wechseln wollen, geht das bei uns ganz bequem per WhatsApp. Und dann bin ich in so einem Dialog. Und der Dialog ist relativ einfach. Und da bin ich wieder bei den vielen Optionen, die WhatsApp mir bietet, als Kanal, weil ich kann dann sagen, ja, möchte ich. Auswuchten, ja, möchte ich. Und du kannst wirklich da immer nur so draufklicken, dann kommt ein Pop-up auf, dann kannst du die Standorte auswählen und so weiter und so weiter. So, und so geht's halt weiter. Und Ostern kriegst du einen Ostergruß von denen, ja. Also, und alles ist dokumentiert in einem Kanal. Von daher, ich glaube zutiefst daran, dass wir da effiziente, teilautomatisierte Dialoge aufbauen können, die Kunden sich wünschen.
WhatsApp ist keine KI, aber die Umsetzung der Antworten, ja, das ist nicht.
Dafür brauchen wir eine KI. So, also stell dir das so ein bisschen vor, du hast unten den Motor drunter, ja, so wie so, und oben, ob ich das über KI ausspiele oder von mir aus ich da anrufe und der Mitarbeiter das vorliest oder ob es per E-Mail ausgespielt wird oder per SMS, ist mir völlig egal. Du kannst es, wie gesagt, auch gerne mit einer Brieftaube verschicken. Darunter ist nur wichtig, dass wir diesen Motor haben, dass wir alle Informationen verfügbar haben. Deshalb habe ich eben schon gesagt, das Wichtige sind Daten, Daten, Daten. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich diesem Thema
Dateninfrastruktur zu widmen. Egal, was man daraus macht, aber sich zu überlegen, wie möchte ich mit diesen Daten umgehen und wie möchte ich dieses Wissen, was ich habe, das sind Termine, das sind aber auch Wissen über Mitarbeiter, über Verfügbarkeit von Mitarbeitern, über Urlaube, also das ist ein unfassbar breites Wissen, wie kann ich das diesem Motor verfügbar machen? Weil so müssen wir uns das Bild vorstellen. Überall sind Informationen digital hinterlegt, in irgendwelchen Word-Dateien, in Excel-Dateien, in irgendwelchen Dealer-Management-Systemen, in Bestellsystemen und ich muss die sozusagen zusammenpacken und muss sozusagen, ne, und dann muss ich da sozusagen diese KI als Motor draufsetzen, um mal ganz trivial in einem Bild zu bleiben. Steven, ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse für diese Trivialität und ich hoffe, die stimmt auch einigermaßen und dann kann ich darüber eben intelligent gegenüber Kunden ausspielen.
Wir haben ja heute die jüngste TÜV Nord Insight Studio zum Thema Digitalisierung. Natürlich jetzt vor allem Einsatz von KI und auch Einsatz von, um die Kunden anzusprechen, Kundenbindung, Kundenloyalisierung und überhaupt, wie reagiert der Kunde da darauf? Ja, die Seite haben wir noch gar nicht beleuchtet. Wir haben ja jetzt erstmal dargestellt, was Autohaus alles machen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Wie reagiert der Kunde drauf? Da habt ihr ja Ergebnisse.
Ja, also für mich war ganz interessant zu sehen, dass es an der einen oder anderen Stelle gibt es natürlich Punkte, wo der Händler das tut, was der Kunde möchte, keine Frage. Aber da gab es auch einige Bereiche, wo eine große Diskrepanz war. Und ich glaube, jeder sollte die Studie sich ganz genau anschauen und einfach mal schauen, wo er selber sich wiederfindet. Weil es reicht ja nicht aus, eine Studie zu geben und sagen, so ist die Mehrheit, sondern sagen, wo befinde ich mich an der Stelle und sich dann die Kundenmeinung anschauen.
Und wie ist die Kundenmeinung teilweise?
Ja, also ich kann, also vom Grundsatz gibt es den Trend der Digitalisierung bei allen Kunden und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir sind gewohnt, mit dem Handy umzugehen, wir sind gewohnt, digitale Services zu konsumieren. Ja, also vom Grundsatz ganz übergeordnet gilt, wir mögen Digitalisierung und wir mögen Self-Service. Ja, also wenn, also da, wo es angeboten wird, wird es genutzt und alle Erkenntnisse der auch übergeordneten Konsumentenverhaltensforscher kommen ganz übergeordnet zu dem Ergebnis, dass wir digitale Formate und Self-Service sozusagen nutzen. Das fängt bei IKEA an, fängt ja. Im Übrigen bei den Banken an. Wir gehen ja auch nicht mehr zum Schalter, um unseren Überweisungsträger da abzugeben. Ja, wir machen das alles selber und das ist auch gut so.
Ich bin auch bereit, dafür was zu bezahlen.
Genau. Ja,
also ja. Opfer zu geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel parke, benutze ich Easy Park, auch wenn ein Automat daneben ist, kostet zwar 50 Cent mehr, aber es ist halt so, die Convenience ist da.
Convenience.
Das ist ganz einfach, convenient eintippen, einbuchen. Ich habe meine Prozesse, die kenne ich. Deswegen finde ich auch WhatsApp total wichtig, weil das kenne ich. Das ist an mein Convenience-Faktor, den ich habe. Und wenn ich das im Autohaus dann habe, möchte ich auch genau diese Convenience haben. Ich möchte Themen digital abarbeiten, Aufgaben digital abarbeiten, Termine buchen, Status abfragen, Lieferterminstart hier abfragen und so weiter, meine Rechnungen einsehen. Das sind alles Sachen, das muss eigentlich ein Standard sein.
Also, und das zeigen eben die Studien. Das zeigt im Übrigen auch unsere TÜV Nord-Studie zeigt das, aber das zeigen auch alle übergeordneten, auch sehr, sehr wissenschaftlich orientierten Studien, dass das menschliche Verhalten da ganz klar hingeht und das immer mehr wird. Gilt im Übrigen auch für Voicebots. Also wir haben in den letzten Jahren, wir haben regelmäßig also etwas größere Voicebot-Studien auch branchenübergreifend durchgeführt und die kommen zu dem Ergebnis, dass der Trend ganz klar zu immer mehr Akzeptanz geht. Wir brauchen dafür wirklich keine Angst mehr zu haben. Wir sind das gewohnt und wir wünschen uns das. Das muss qualitativ einen Anspruch haben, ja, und das darf nicht die letzte Scheiße sein. Sorry für den Ausdruck, aber sobald das gut gemacht ist, wünschen wir das und geben gerne, man hat ja sogar den Begriff des Prosumers, ja, also da, wo ich mich selber ein Stück weit mit in die Leistungserbringung einbringe, manchmal, weil es dann günstiger wird, also viele Grüße von IKEA, ich baue selber auf, also kostet das Möbelstück nur noch die Hälfte, ja,
scheinbar, aber auch
da, wo ich habe einfach Lust, das zu tun. Ja, also bei geh zu McDonald's. Ja, bei McDonald's oder beim Fastfood-Restaurant kannst du an der Kasse bestellen oder an dem Self-Service-Automaten. Wie viel bestellen am Self-Service-Automat und wie viel bestellen an der Kasse? Ja, 99 zu 1.
Nee, ich gehe zur Kasse, weil da geht's viel schneller.
Ja, du bist ja auch der eine, habe ich doch gesagt. Ja, genau. Aber nein, ich will damit sagen, wirklich, wir sollten keine Angst davor haben. Wir Kunden haben eine hohe Akzeptanz und das sehe ich gerade. Also das ist die Chance für die digital fit sind und die digitalen Vorreiter. Die haben nämlich die Chance, auf der einen Seite Kundenbedarfe zu adressieren, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und gleichzeitig zu sparen, weil der Kunde ein bisschen mithilft.
Und viele Händler haben das auch schon verstanden.
Ja,
also wenn wir jetzt bei der Studie kam so ein bisschen raus und das Gefühl so,
besser ist, soll ich immer sagen, was die Studie bringt und das müsste, aber die Händler, die ich kenne oder viele der großen Händler, wissen das alles und arbeiten ganz exzessiv an dem Thema.
Was habt ihr denn festgestellt in der Kommunikation zwischen Kunde und Autohaus? Wo knackt denn?
Ich glaube halt, wenn du, also ein großer Punkt ist wirklich die Informationsbereitstellung. Das ist für beide Seiten nervig. Du hast einen Kontakt, du rufst da an und du bist immer an einen gewissen Mitarbeiter gebunden, der dir eine Information gibt, weil diese Informationen nicht hinterlegt sind. Bei unserem Energieversorger, bei unserem Telekommunikationsunternehmen, wo auch immer wir sind, ist es so, dass jeder Kundenkontakt dokumentiert wird. Und zwar jedes Mal, wenn die dir eine Rechnung schreiben, wenn die den Werbeschrieb machen und so weiter und so weiter. Das ist in einer Kundenhistorie wirklich minutiös hinterlegt. Jeder Call, jeder Kontakt, jede SMS, so. Und der Mitarbeiter geht da rein und sagt, ich sehe schon, hier Herr Müller, Sie haben da und da angerufen, dann haben Sie das gemacht. Ich sehe schon. Da hatten Sie nochmal eine Rückfrage dazu und so weiter und so weiter. So, das ist im Autohaus nicht so. Da rufst du an und sagst, nee, keine Ahnung, weiß nicht, nee, der Meier ist gerade nicht da, der hat Urlaub. So, das heißt, auch da wieder, was ist wichtig? Daten, Daten, Daten. Ja, ich brauche eine Kontakthistorie und ich glaube ehrlich gesagt, ein wesentlicher Punkt ist das aufzubauen, diese Kontakthistorie aufzubauen, dass möglichst viele Menschen im Autohaus, mit denen ich dann eben Kontakt habe, oder eben aber auch der Voicebot, der Chatbot oder der WhatsApp-Bot sozusagen auf diese Information zugreifen kann und mir helfen kann. Das ist für mich wirklich elementar und das wäre für den Automobilhandel, da wo es noch nicht im Einsatz ist, und da muss man fairerweise sagen, Steven, da sind viele noch, haben viele aus meiner Sicht noch Nachholbedarf, da kommen die, würden sie sich wirklich in eine andere Ebene der Kundenkommunikation katapultieren.
Ja, einfach Fahrzeug abholen als einfaches Thema. Da gibt's einige, können es perfekt, aber viele können es überhaupt nicht. Wir wissen selbst gar nicht, wann das Fahrzeug fertig ist.
Ich finde das so faszinierend, dass in der Logistik, ja, in der Logistik habe ich eine Nummer und dann weiß ich, wo das Fahrzeug ist, also wo mein Paket ist. Ja, und zwar ist es in der Vorankündigung, also ich kriege den gesamten logistischen Dienstleistungsprozess auf mein Handy. Ja, den gesamten. Und ich wissen ganz genau, es ist eine Vorankündigung, dann manchmal kriegst du auch Fehlermeldungen.
Wobei die machen halt nur Logistik. Ein Auto muss eben alles machen. Da ja. Haben meine Brüche drin. Ich sag's nur, das darf man nicht vergessen. Es sind so komplexere Prozesse.
Ja, es sind komplexere Prozesse. Deutlich sogar. Also deshalb ist das auch eine Herausforderung. Aber ich will ja nur sagen, ich glaube, dass der Automobilhandel von anderen Branchen lernen kann und was früher sozusagen einfach kein Business Case war, weil es viel zu teuer oder technisch gar nicht möglich war, ist heute möglich. Das heißt, man hat heute die Chance, das auch zu machen. Man hat die Chance, Prozesse zu digitalisieren. Natürlich kann ich irgendwie ein RFID-Code in mein Auto setzen. Natürlich kann ich da anfangen und so weiter und so weiter. Das muss ja auch nicht alles von jetzt auf gleich sein. Wir haben ja eben gesagt, lass uns mit dem anfangen, was wir wollen, was zur Kultur des Autohauses passt, was zum Schwerpunkt des Autohauses passt, etc. etc. Ja. Aber es war noch nie so einfach, solche Dinge sozusagen auch für ein kleineres, klar, DHL und Milliardenkonzern und Lufthansa und so weiter, ja. Aber es war noch nie so einfach, davon gewisse Dinge für sich, für seine Prozesse zu adaptieren. Das ist sozusagen meine Meinung auf das Thema.
Hat euch irgendwas überrascht in der Studie, sei es die Befragung der Kunden, sei es die Befragung der Händler?
Also ich glaube, es waren ja fast 50%, die sich mit Self-Services und digitalen Prozessen nicht auseinandersetzen wollen. Also die Frage war, haben Sie in Zukunft Self-Services einzuführen oder auszubauen?
Frage an den Handel war das.
An den Handel, und da haben 50% gesagt, nö, das machen wir nicht. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil also sich damit zu beschäftigen, das sollte man in jedem Fall tun. Das war so eine Erkenntnis.
Die Kundenzufriedenheit in der Telefonie, die war relativ positiv.
Ja,
also das war positiver, als ich dachte. Also ja, wurde von den Endkunden positiver dargestellt, wie ich es eigentlich gedacht hätte, dass es in Wirklichkeit ist. Ja. Was ja positiv ist jetzt noch.
Und das, was mich auch noch, ein dritter Punkt, das war die Nutzung von KI-Assistenten. Ja, also in Zukunft. Es haben irgendwie 12%, glaube ich, gesagt, dass sie im letzten Fahrzeugkauf bereits ChatGPT oder Gemini, also so welche KI-Modelle genutzt haben. Und fast 50% machen das aber in jedem Fall bei ihrem nächsten Autokauf. Und das zeigt, dass wir da eben wirklich
an einer gewissen Schwelle sind, wo sich jetzt einfach Dinge verändern und wo sich das Kundenverhalten verändert und die Anforderungen, die wir als Konsument an ein Unternehmen haben, egal ob Autohaus oder Energiedienstleister.
Das sind natürlich Absichtserklärungen, die man nachher nicht messen kann. Und ich erinnere dran, vor 15 Jahren ist es begonnen, dann vor 10 Jahren hat es ja geheißen, naja, irgendwann wird das Autohaus obsolet, weil der Kunde ja nur online kauft. Ja? Ja. Völliger Irrtum. Alle Experten haben Mist erzählt sozusagen. Mhm. Es ist ja nicht eingetreten, sondern ganz im Gegenteil. Die Rolle des Autohauses hat ja eigentlich zugelegt, wenn man die Befragung richtig interpretiert. Gibt es jetzt so einen Schwung nochmal sozusagen in eine andere Richtung? Jetzt kann ich über die KI, sagt mir, was ich kaufen soll und ich kaufe es. Banal gesagt.
Also ich glaube, dass KI unsere Kommunikation und unser Verhalten tiefgreifender und nachhaltiger verändern wird als jede Technologie, die wir vorher gesehen haben. KI ist wie das WWW gekommen, um zu bleiben. Und das mit einem noch größeren Impact auf unsere Kommunikation zum Beispiel und auf unsere Prozesse, Arbeitsverhalten, Welten als viele andere auch technologische Erneuerungen, die wir vorher gesehen haben. Da bin ich ganz, ganz sicher. Natürlich sind Prognosen schwer, wenn sie die Zukunft betreffen. Und natürlich kann man auch mal daneben liegen. Aber also ich habe Stand heute die These, dass wir als Konsumenten viel mehr mit diesen Themen, also mit GEO, also Generative kommunizieren werden, ja, in Zukunft. Und ich gehe auch einfach davon aus, dass wir in absehbarer Zeit viel mehr Agenten-zu-Agenten-Kommunikation haben werden. Also was meine ich damit? Hey Siri, buch mir einen Termin. Hey Siri, mach dies, mach jenes, mach welches.
Kauf mir ein Auto.
Und Siri geht in den Dialog. Also den Dialog, den früher ein Berater mit mir geführt hat, den führe ich jetzt mit Siri. Also lass uns mal rüber gucken.
Wenn der Berater auch einen Bot hat, dann kommunizieren zwei Bots miteinander.
Ja, das ist Agent-to-Agent-Kommunikation.
Ja, was hilft mir das? Oder
was ist das? Errungenschaft? Oder du musst dich nicht bekommen. Du kannst mit deinem Bot überreden, was du möchtest. Kannst ihm sagen, oder der kennt dich über die Historie natürlich auch, kennt deine Vorlieben, kennt deine private Situation. Und mit dem redest du drüber und dann weiß der, was für ein Auto zu dir passen würde und fängt dann an, das Auto zu kaufen.
Und der Bot kann nicht zum Händler gehen, sondern der kann nur kommunizieren. Das heißt, der bestellt dann das Auto online. Und damit wird da online
gekauft. Ich glaube, das hängt davon ab, wo es das beste Fahrzeug gibt.
Ja, und die Frage stellt sich an mir. Meine Frage ist jetzt wirklich, durch diese KI-Technologie, durch den Einsatz, durch die Nutzung vielfältiger Art, wir wissen alle, dass inzwischen bei jeder Suche bei Google ja auch immer die KI mit im Spiel ist, wird es diesen Prozess jetzt beeinflussen in Richtung mehr digitalisierten Autokauf?
Ja, wird der Händler obsolet? Nein.
Genau.
Ja, also
das kann ja der Händler sein.
Verkauft online. Ne? Der wird verkaufen, der wird online verkaufen, aber er wird seine Funktion im Absatzkanal behalten. Davon gehe ich fest aus. Also auch im Kontext der Agentur und so weiter war ich da immer sehr, sehr skeptisch. Also mir war immer klar, dass wir digitaler werden, ja, und dass man ein digitales Autohaus bauen muss, auch als Händler, mal mindestens als großer Händler. Aber trotzdem, das Auto muss ausgeliefert werden. Ein Großteil will es probefahren, ein Großteil will es mindestens mal vorher sehen oder will Derivate davon sozusagen sehen. Am Ende weiß ich, dass ich ein bestimmtes Fahrzeug, ein Modell, das richtige ist. Das hat mir Gemini, Siri oder ChatGPT gesagt. Ja, das weiß ich alles. Aber dann will ich doch nochmal, weil es so ein hohe Investition ist, weil ich mich 2 oder 3 Jahre binde über einen Leasingvertrag oder sogar eine große Investition mache. Natürlich möchte ich dann auch nochmal mit einem Menschen interagieren. Ich gehe davon aus, dass die Mensch-zu-Mensch-Interaktion bleibt und wir Menschen werden auch vielen Menschen immer noch vertrauen. Und aber das Zusammenspiel zwischen, ich kaufe das bei einem Verkäufer, der mir das letztendlich sozusagen empfohlen hat, und wenn es dann nicht gut ist, kann ich mich auch an ihn wenden. Ja, das sehen wir im Versicherungsbereich. Also im Versicherungsbereich sind der Agenturvertrieb ist der Vertrieb, der sozusagen wächst, ja, wo ich kleinere HGB 84er und so weiter habe, die wachsen und können sich nach wie vor sehr gut gegenüber digitalen Anbietern durchsetzen. Und so haben wir das im Automobilhandel eben auch. Also die werden ihre Rolle behalten, sie werden in der Logistik ihre Rolle behalten, sie werden in der Beratung eine Rolle behalten und so weiter und so weiter. Aber sie werden einen Teil ihrer Beratungsfunktionen nicht mehr so haben, wie sie das vor 10 Jahren haben und wie sie es auch im Übrigen schon heute haben. Weil, also es war ja schon vor 3 Jahren, ist der mündige, hat man damals immer so gesagt, oder vor 5 Jahren, der mündige Käufer ist da hingegangen und hat gesagt, hier, das ist die Konfiguration, mach guten Preis.
Ja, so. Und natürlich, also das geht schon in die Richtung, dass wir uns viel besser vorher informieren, dass wir mit einer ganz anderen Meinung, aber dann ist es eben auch die Aufgabe eines speziellen Verkäufers, dafür zu argumentieren, dass man das genau dieses Modell nimmt, dieses Fahrzeug nimmt und bei diesem Händler eben kauft.
Dann nochmal die andere Frage zum Thema Probefahrt. Die Probefahrt ist ja momentan ein ganz wichtiges Instrument, um Autos zu verkaufen. Die meisten Kunden wollen ja Probefahren und tun auch Probefahren. Kam das Ganze jetzt, die Frage kam heute übrigens im Chat bei unserer Studienpräsentation, kann man es jetzt künftig mit VR-Brille vorstellen? Ja, also wir machen eine Probefahrt mit Virtual Reality und fahren dann nicht mehr zum Händler und kaufen dann digital?
Na, der gibt's ja Anbieter, ne, die das machen.
Erstens gibt's das und der Anteil der digitalen, also der Anteil der Probefahrten ist in den letzten Jahren, so mein Kenntnisstand, rückläufig. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, viele neue Fahrzeuge gehen in die Flotte. In der Flotte habe ich nochmal einen anderen Kaufprozess, ja, weil das Auto eben eigentlich ja nur ein Objekt ist, was ich von meinem Arbeitgeber bekomme und dann ist mir das gar nicht so wichtig oder nehme ich halt.
Naja, würde ich mal nicht so sagen, es gibt User-Tutor, die eben sehr großen Wert darauf
haben. Ja, gibt es auch. Aber vom Grundsatz geht sozusagen in der Flotte, ist der Anteil der Probefahrten leicht geringer als der bei den Privatverkäufen. Ja. Deshalb und unabhängig davon nimmt das sozusagen leicht ab. Ja, das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, dass eine entsprechende Brillen und virtuelle Probefahrten dazu beitragen können, dass in den nächsten Jahren vielleicht der Anteil nochmal leicht geringer wird. Das wird man sehen. Aber vom Grundsatz bleibe ich dabei. Ich setze mich irgendwann in dieses Auto rein, um von A nach B zu fahren. Dafür kaufe ich diese Karre oder lease sie. Und das führt mich dazu, dass ich sie dann auch auf diesem Weg einmal vorher testen möchte. Ich glaube, dass Probefahrten nach wie vor ein wichtiges Instrument sind. Im Übrigen auch ein wichtiges Instrument, um Autokäufer zu aktivieren. Also wenn du das Auto einmal gefahren hast und das Gefühl hast, das erlebt hast, dass die Diskussion mit dem Autoverkäufer darüber geführt hast, dann bist du auch plötzlich bereit, eben dann doch vielleicht das etwas höhere Invest zu gehen. Und das ist auch nochmal ein Punkt, warum der Händler vor Ort und auch der Verkäufer im Übrigen vor Ort auch noch eine gewisse Rolle hat. Weil also die Überzeugung, mich jetzt über diese Schwelle zu tragen, das wird Siri nicht machen, sondern die Siri wird irgendwann sagen, ja, ist mir doch egal, entscheide du halt. Ich kann dir sagen, könnte wohl ganz gut sein, ja, aber da ist Schluss. Und diese Idee zu sagen, also wo ein Mensch einem anderen Menschen sagt, in dem Fall ein guter Verkäufer, los, Deckel drauf, mach das, ich sehe dir das an, danach bist du glücklicher. Das wird keine KI machen und deshalb, das wird im Übrigen auch nicht zentralseitig, wird im Agenturgeschäft viel, viel schwieriger. Also das muss ein Verkäufer vor Ort machen und deshalb wird der Verkäufer nach wie vor eine andere Rolle haben. Vielleicht braucht man nicht mehr so viele. Wird der komplett ersetzt werden? Nein.
Das ist auch nicht die Aufgabe der KI zum letzten
Zeitpunkt. Ist auch nicht die Aufgabe.
Empathie und solche Themen sind nicht die Stärken der KI. Da gibt es andere Bereiche.
Ja, aber ich sage nur, man könnte ja spekulieren. Das haben wir ja jetzt getan. Aber ihr sagt klar, das bleibt beim Autokauf im Autohandel.
Ja, was auch immer dann Autokauf ist, wir werden Hybriden, also wir haben in der Studie ja auch ganz bewusst dem Thema Fahrzeugkauf ein eigenes Kapitel gewidmet und wir haben ja die entsprechenden Erkenntnisse und ich bleibe dabei, der Anteil der vertrieblichen Kaufkette, ja, der Anteil der digitalen Elemente wird steigen. Ich komme informierter. Ich frage zwischendurch, ich habe vielleicht nicht mehr 7 Interaktionen mit meinem Verkäufer, sondern nur noch 3 Interaktionen. Ich möchte digital unterschreiben beispielsweise. Ich möchte viele Dinge einfach, weil ich brauche danach keine 20 Seiten Papier ausgedruckt. Was soll ich damit machen? Die schmeiße ich weg. Ja, das heißt, es wird digitaler werden, aber es bleibt hybrid und der Handel und die Verkaufsstruktur wird in einer leicht anderen Form auch in den nächsten 5, 6, 7 Jahren erstmal noch bleiben.
Ja, also wenn die Frage ist, wird es ein Amazon für den Autohandel geben, ist meiner Meinung nach nein, genau aus den gesagten Gründen, weil da viel mehr Prozesse hinter sind, Auslieferungen und allem drum dran, was da noch hinter steckt. Wird der einzelne Händler aber eine komplette Online-Abwicklung haben müssen? Ja.
Das sehen die auch aus der Historie. Ich bin ja auch dann immer ein Freund davon, mal zurückzugucken. Also wir können uns ja die Frage stellen, warum gibt es bei Amazon bis heute keine Autos? Warum sind viele Börsen, die in diese Richtung gegangen sind, gescheitert? Das einzige Erfolgsmodell bis heute, auch im Übrigen für die neuen Marken, ist der Handel. Alle haben das versucht. Hersteller haben das versucht, Plattformen haben das versucht. Es sind Millionen von Invests da reingeflossen, also Hunderte von Millionen. Ja, vielleicht Milliarden, ich habe keine Ahnung, man nicht in Deutschland. So, aber und keiner ist an diesem gewachsenen Konstrukt vorbeigekommen. Der Handel bleibt im Wandel, er wird sich weiter verändern. Wir sehen die großen Konzentrationsprozesse, weil eben kleiner Automobilhändler eben im Kontext dieser Digitalisierung dann irgendwann auch an seine Grenzen kommt. Aber warum diese Plattformen haben das, und ich habe die auch mit, es gibt ja neben Amazon gibt es ja noch 2-3 weitere, auch allgemeine, und ich hatte mit denen Kontakte genau dazu, weil ich denen das gesagt habe, ich habe gefragt, warum verkauft ihr das nicht? Ja, und dann haben die mir gesagt, also den nächsten Computer, das nächste Möbelstück in die Plattform zu integrieren, ist für die eine Fragestellung von Stunden, von Minuten. Ja, Autos zu integrieren, trauen die sich nicht, weil es dann doch ein anderes Geschäftsmodell ist. Wird es irgendwann über Amazon Autos geben? Ja. Auch andere Plattformen werden das irgendwann mal machen. Aber irgendwann konnten wir auch schon mal als Privatkunden bei Sixt Autos kaufen. Wir konnten Autos bei Chivo kaufen, bei Lidl. Ja, also ja, aber das wird nicht die Masse sein. Ich könnte mir schon vorstellen, also ich verstehe auch bis heute ehrlich gesagt nicht, warum es das nicht gibt. Also es gibt ja durchaus Plattformen, also Lidl oder Aldi. Warum sollte Aldi nicht mal sich irgendwie so 10.000 oder 5.000 oder mindestens mal 1.000 Autos von irgendeinem chinesischen Hersteller auf den Hof stellen und die darüber verkaufen, ja? Aber
ja, nur ist Gebrauchtwagen. Der Neuwagen verhindert da die GVO. Ist ja kein autorisierter Verkäufer.
Ja, das könnte man ja hinbekommen.
Ja, es gibt Auswagen, Leute mit Zulassung. Ja,
also das könnte man hinbekommen, aber ich würde jetzt, also wenn man es unbedingt wollte, glaube ich, würde man das auch irgendwie hinbekommen, wenn ich keinen Händlervertrag habe. Also ich meine, Gott, ich habe irgendwann mal über die GVO promoviert.
Dann lassen wir das Thema jetzt. Aber ich glaube, wir sollten uns da jetzt nicht viel zu weit hinauswagen. Ich glaube, wir haben jetzt doch mal schon mal zusammen, können wir mal zusammenfassen, dass wir mal das Thema KI uns genähert haben, dass die Facetten groß sind, dass aber auch die Stellgrößen vorhanden sind. Und man muss sich eben mit diesen Themen auseinandersetzen, den Kopf in den Sand stecken, glaube ich, das macht der Handel ja auch nicht, aber man muss eben dranbleiben. Und wir stellen es ja fest, und ich stelle es auch fest in sehr vielen Veranstaltungen, dass es da sehr viele Händler gibt, die sich intensiv mit beschäftigen und die auch ganz tolle Lösungen haben. Und da wollen wir auch dranbleiben. Meine Herren, Christian Stahlkamp, Steven Zilke, herzlichen Dank.
Sehr gerne. Danke. Wir sagen Danke.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größtem Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.